Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz herzlich willkommen. Und willkommen auch hier im Studio an meinen Gast in dieser Mittagsstunde. Derek Scully ist zu uns gekommen, Deutschlandkorrespondent für die irische Zeitung Irish Times. Hallo, grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Gemeinsam wollen wir auf die Ereignisse dieser Woche zurückblicken, auf das, was uns bewegt hat. Und ein Ereignis, dem kann ja gerade niemand entgehen in Deutschland, das Wetter nämlich. 30 Grad soll es werden, überall heute in Deutschland über 30 Grad. Und ich habe mich gefragt, Sie sind ja seit über 20 Jahren in Deutschland. Haben Sie sich da schon an diese Sommerhitzen gewöhnt oder wünschen Sie sich gerade einfach nur in eine irische Brise zurück, wo es etwas kühler ist?
Ja, ich war vor 2 Wochen in Schleswig-Holstein, da hat es schön mächtig geregnet. Ich wurde an meine irische Kindheitsurlaube erinnert, wo es so stark regnet, dass man drinbleiben muss, um zu lesen und dabei kein schlechtes Gewissen, dass man das schöne Wetter nicht ausnutzt. Und jetzt bei 30 Grad, also nach der Sendung gehe ich nach Hause und krieche ich in ein dunkles Zimmer und bleibe dort. Und erst später, wenn die Seeschwimmer zurückkehren, etwas zerknittert, dann gehe ich aus dem Haus raus. Aber ja, mittags mit 30 Grad irische Haut geht nicht.
Also das heißt, Ihr Tipp wäre dann nachts schwimmen gehen quasi.
Absolut, die Erfrischung abends ist hervorragend.
Sommer ist natürlich auch Reisezeit, darüber wollen wir gleich sprechen, über die Reiserückkehrer. Sie kommen aus Irland, haben dort auch noch natürlich Familie, Freunde. Wie ist es denn für Sie jetzt gewesen? Wann waren Sie zuletzt dort?
Ich war zuletzt Februar dort, also sehr ungewöhnlich, dass ich so lange weg war und ist auch interessant reinzuschauen, wie meine alte Heimat sich darauf reagiert, viel strenger als in Deutschland und sie üben sehr viel moralischen Druck aus, dass die Leute nicht ins Urlaub fliegen und viel mehr Druck moralisch als sozialen Druck, das nicht zu machen. Also diese Reiserückkehr ist viel weniger Diskussion, weil man musste schon starke Nerven haben, um überhaupt wegzufliegen, weil diese Missbilligung, die auf einem zu Hause wartet, ist so stark, dass viele Leute sagen, dann doch lieber Strand in Irland im Regen.
Während viele Deutsche ja doch wieder in Urlaub fliegen. Jetzt kommt die Testpflicht für Reiserückkehrer. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört und darüber wollen wir gleich nachdenken hier im Deutschlandfunk Kultur. Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Bisher waren die freiwillig. Seit heute, da müssen sich alle Rückkehrer testen lassen, kostenlos am Flughafen, am Bahnhof oder auch beim Aussteigen aus dem Fernreisebus. Oder bis spätestens 3 Tage nach Ankunft in Corona-Praxen. Ausgenommen sind nur die, die schon ein negatives Testergebnis von kurz vor der Abreise dabei haben. Derek Scully, Korrespondent für die irische Zeitung Irish Times, zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Dass diese Testpflicht jetzt kommt für Reiserückkehrer, die flächendeckend getestet werden, beruhigt Sie das?
Ich finde es immer faszinierend, wie viel Vertrauen man hat, dass wenn man irgendwas ausspricht, dass es tatsächlich stattfindet. In Berlin hier, der Berliner Senat ist immer sehr stark in, wir verbieten dies oder wir verbieten das oder wir verlangen dies und ich verlange das. Und ich als Bürger oder als Steuerzahler hier in Deutschland sage ich immer, und wie wollen Sie das kontrollieren? Und wir haben schon gesehen, dass Kapazitäten begrenzt sind für Corona-Tests und dass jetzt alle Leute freiwillig gute Bürger sein werden. Also das mit Quarantäne zum Beispiel ist von Anfang an fraglich. Also dass der Staat was sagen muss und der Staat das aussprechen muss, ist mir klar. Aber dann die Leute werden zu Hause kontrolliert und sie sind nicht vorzufinden. Also dass diese Tests, dass der Staat das ankündigt, finde ich interessant, aber es ist immer interessant, wenn man fragt, und wer wird das kontrollieren? Und dann derjenige, der das angekündigt hat, ist auf einmal nicht mehr zuständig und das sind irgendjemand anders zuständig. Also in einer Woche bin ich interessiert, also wie viele Leute haben sich geweigert, das zu machen und dann wie viele von den Verweigerern haben die 72 Stunden eingehalten und von denen, die 72 Stunden nachreichen von einem Corona-Test, was passiert mit denen? Es soll irgendwie 25.000 Euro Geldbüße, also ja, ich bin immer vorsichtig, mit großen Sachen anzukündigen. Dass man was machen muss, ist klar, aber das hinterher ist immer das Problem.
Aber man muss ja schon auch sehen, dass in Deutschland sich bisher eigentlich eine große Mehrzahl an die meisten Regeln hält. Die meisten tragen auch Masken dort, wo es sinnvoll ist. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie haben den Eindruck, dass in Irland der soziale Druck trotzdem stärker ist, wenn es ums Reisen zum Beispiel geht.
Es ist erstaunlich. Ich weiß nicht, ob es eine katholische Sache ist, dass man einfach mit den schlechtes Gewissen-Keule viel mehr Leute erreicht als hier oder weiß ich nicht. Aber es ist schon der Hauptunterschied. Also ich finde diese Corona-Krise, wenn man einen Schritt zurücknimmt, ist diese die Zusammentreffen von Bürger und Staat. Was erwartet man von dem eigenen Staat? Was erwartet man, was soll man von sich selber als Bürger wünschen? Also Eigenverantwortung. Und ich habe so viel Eigenverantwortung hier in Deutschland erlebt, es ist erstaunlich, dass Leute sich zurücknehmen in ihrem Alltag oder professionell. Trotzdem, es gibt immer noch eine gewisse Hörigkeitsdenken, die ich immer wieder, na, ich bin in Berlin, es kann sein, dass es im Rheinland ganz anders aussieht, dass irgendwie der Staat soll es richten. Und der Staat hat eine Erwartung an sich, sie sind gefragt, sie müssen die Lösung. Es ist ein bisschen wie, für mich ist es dieser Moment, wo die Kinder, die merken, dass die Eltern auch nur Menschen sind. Mhm. Und die sind gerade überfordert. Und wir sind gerade an diesem Kipppunkt, glaube ich. Und ich glaube, im Herbst wird das offensichtlicher. Zum Beispiel die CDU-Vorsitzende-Debatte. Also wer wird die CDU-Vorsitz übernehmen? Derjenige, der alles verspricht, ich werde das schaffen, ich werde das regeln, alles wird gut. Oder der jemand, der einfach ehrlich sagt, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Fahren auf Sicht ist gefragt. Und als CDU-Vorsitzender werde ich fahren auf Sicht leider.
Im so Prinzip, weit. Das, ja, was und, Angela Merkel bisher so tut.
Sozusagen. Und mit der Reiserückkehr ist auch, man versucht so eine Struktur ist es vernünftig? Ist es nur, was passiert, wenn Leute nicht dran halten? Das ist immer für mich die interessantere Frage.
Ein Beispiel für ein Staatsverständnis, wo der Staat sehr, sehr viel regelt, das haben wir gestern gesehen. Da gab es nämlich die Forderung, Reisen, trotz dieser verpflichtenden Tests, Reisen in Risikogebiete ganz zu verbieten, kam aus dem Umfeld des CDU-Wirtschaftsrates. Heute schon Gegenstimmen gegen diesen Vorschlag, auch aus der CDU, und zwar von dem sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Lemmel, heute früh im Deutschlandfunk.
Ich habe so den Eindruck im Moment, dass wir auf dem besten Wege sind, aufgrund dieser immer wieder genannten Eingriffe, die persönlichen Freiheiten weiter einzuengen. Und wenn man dort erstmal auf der schiefen Ebene ist, dann weiß ich nicht, wo das aufhören soll. Also ich habe solche Dinge auch alle schon erlebt, deswegen kann ich nur davor warnen, mit so einem System zu beginnen.
Also im Prinzip die Angst, dass der Staat hier deutlich über seine Kompetenzen hinausgeht, viel zu viel verbietet, die Bürgerrechte auf illegitime Art und Weise einschränkt. Können Sie diese Angst, die es ja auch gibt, verstehen?
Ist es, was ich, also nochmal so sehr, sehr abstrakt gesehen, was ich als Außensteher, der eigentlich seit 20 Jahren hier lebt, es ist eigentlich eine Reibung zwischen Leuten, die mehr Staat wünschen und Leute, die weniger Staat verteidigen wollen. Und ich glaube, diese Bundestagsabgeordnete spricht für sehr viele Deutschen. Aber was ist dann mit den Nachbarn und Freunden, die noch mehr Kontrolle vom Staat wünschen, mehr Aufsicht, mehr Regeln? Und ich sehe noch kein politische, die sind alle natürlich, die Kapazitäten sind jetzt voll, aber es gibt eine Debatte zu führen, was für einen Staat wollen wir, dass dieser paternalistische Staat, also in Zeiten wie diese lassen wir mehr Eingriffe zu. Es scheint, dass aber eine große Mehrheit dafür sind, 93% sind für diese verpflichtenden Tests im Flughafen. Aber wir haben mit, die AfD war sehr erfolgreich, dieser Unmut, dieser ungutes Gefühl und eine Minderheit der Bürger, sie haben das geschnüffelt und daraus ein politisches Programm gemacht. Also das Staatsanleihen aufkaufen, soll der Staat sich so sehr eingreifen? Also Corona ist auch so ein Fall. Wie weit darf der Staat in den Alltag reingehen? Und die große Mehrheit der Deutschen scheinen dafür zu sein. Aber die Frage ist, ob ihre Hoffnung, dass wenn der Staat sich einmischt, dass alles gut wird.
Ob die sich erfüllt am Ende.
Und das ist trügerisch. Und die Politiker, die eigentlich so wissen, wie Politiker die Jobs versprechen. Kein Politiker kann Jobs liefern, aber es ist gut, wenn die kommen und dann können sie damit prahlen. Aber was ist, wenn der Misserfolg kommt? Ist das auch die Politiker, die alles übernommen haben? Mhm. Ist das, wenn sie scheitern, sind sie gescheitert oder hätten sie diese Versprechen nicht machen dürfen?
Sie sagen jetzt, und das stimmt ja, es gibt eine große Mehrheit der Leute, die die Maßnahmen grundsätzlich gut heißt. Trotzdem, wenn man ins Detail schaut, die Corona-Verordnungen sind nicht immer ganz nachvollziehbar, möglicherweise auch willkürliche Einteilungen dabei. Darüber wollen wir gleich nachdenken. Masken in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kulturveranstaltungen können nur unter starken Einschränkungen stattfinden. Das sind Beschränkungen durch das Coronavirus, die wir alle jeden Tag erleben. Andere Dinge werden wieder erlaubt. In Berlin zum Beispiel, da ist Sexarbeit ab heute unter Einschränkungen wieder möglich. Also Sex gegen Bezahlung geht noch nicht, aber sexuelle Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr, die dürfen wieder angeboten werden. Also zum Beispiel erotische Massagen oder Domina-Studios, bei denen es keinen direkten Geschlechtsverkehr gibt. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass ein pauschales Verbot gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen würde und damit nicht rechtens ist. Derek Scully ist zu Gast hier in der Mittagsstunde, Korrespondent für die Irish Times. Und Sie haben sich ja für einen Artikel dieses Urteil des Verwaltungsgerichts sehr genau angesehen. Was war denn Ihr Eindruck davon?
Der Eindruck war einerseits sehr fortschrittlich und andererseits sehr deutsch. Also sehr deutsch war, sie wollten einfach wirklich ins kleinste Detail reingehen, so Juristen, trockenen Juristendeutsch. Und auf der anderen Seite, es war ein sehr liberales Urteil, wo die Richter gesagt haben, das Land Berlin hat alle sexuelle Dienstleistungen und Dienstleister einfach in einen Topf geworfen und ein Domina in ein BDSM-Studio hat gesagt, Moment mal, also ich habe hier kein Bordell, ich mache keine Massagen, das, was ich Anbieter unterscheidet sich grundsätzlich von den anderen und ich verbitte mir diese Gleichsatz und diese Diskriminierung und die Richter haben ihr Recht gegeben und dann den wirklich mehr oder minder von den Berliner Senat deren Juristen den Arsch versohlt und gesagt, also sie dürfen das Einzige, was diese drei Betriebsstätten gemeinsam haben, ist ihre Leistung ist die sexuelle Befriedigung der Kunden, aber wie diese Leistung erbracht wird, ist unterschiedlich zu betrachten. Und die Frau durfte ihre Existenz, sie stand vor der Ruine, hat sie gesagt, und die Richter haben gesagt, richtig so. Also ich fand es eigentlich sehr, sehr fortschrittlich, dass die Richter so viel über SM praktizieren und das alles in den Urteil reingebracht hat, fand ich einfach sehr rührend. Und das habe ich dann unserer Lehrerin Irland erklärt. Viele Leute fanden das interessant. Es entspricht ein bisschen die kleine, niedliche Vorurteile über Deutschen, dass viele Deutschen ein bisschen kinky sind. Und dieses Urteil, dass man über sowas sich Gedanken macht, während man nicht weiß, was wird mit den Schulen passieren. Ja, Prioritäten sind unterschiedlich. Und ja, also die Leute, mit denen ich gesprochen habe in der Sexarbeit-Szene in Berlin waren froh, aber sie haben gesagt, das ist nicht aufgrund unserer Lobbyarbeit, das ist eher, weil eine Frau sich gewagt hat, zum Gericht zu gehen und sagen, wir werden hier diskriminiert.
Und das Gericht hat das eben dann genauso gesehen und damit wird jetzt Sexarbeit wieder möglich sein in Berlin. Was ja auffällt, ist trotzdem, dass jetzt Tätigkeiten wieder zugelassen werden, die trotzdem ein gewisses Infektionsrisiko bergen, obwohl andere Dinge weiterhin verboten bleiben. Manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, so richtig klar, warum es bestimmte Verbote gibt und andere Verbote halt nicht. Also ich denke zum Beispiel auch an die Urlaubsflieger, die zusammen eine Stunde oder mehrere Stunden im Flugzeug sitzen dürfen, während gleichzeitig Konzerte nur mit Hygienekonzept und Abständen und so weiter möglich sind. Sind diese Regelungen nicht bis zum gewissen Punkt auch willkürlich und werden halt da angepasst, wo dann der Druck zu groß wird?
Ja, die Frage ist, das ist durchaus so. Also es gibt 19.000 Leute beim Corona-Demo letztes Wochenende, alle sagen böse, böse. 13.000 Leute sollen in einem Monat in ein Konzert mit Bryan Adams gehen. Ist das besser?
In Düsseldorf.
Ist auch mit Hygienekonzept trotzdem, also ein Konzert. Die Frage ist nochmal einen Schritt zurück. Ist es willkürlich? Ist es willkürlich, weil wir denken, dass der Staat, der auch nur Menschen sind, in der Lage sind, uns ein besseres Konzept zu präsentieren, oder sollen wir unsere Erwartungen an den Staat reduzieren und einfach sagen, ja, es ist willkürlich. Also in den Urteil haben sie gesagt, ist da ein großer Unterschied zwischen ein Domina und ein BDSM-Studio und ein Tattoo-Parlor. Also was die dort machen, ist eigentlich, es gibt eine gewisse Nähe, aber so, es gibt keine Geschlechtsverkehr. Was ist der Unterschied? Und aber dann, wenn die sagen, ja, wenn Friseursalons und Tattoos, warum nicht BDSM-Studios und wenn da, nicht da? Und da sind wir wieder bei diesem Frage, die ich schon angesprochen habe. Wofür ist der Staat da? Wie viel kann der Staat uns in dieser Zeit schützen? Und sollen wir vielleicht unsere Erwartungen an den Staat reduzieren? Nicht aus so Zynismus oder Hohn, sondern einfach, dass diese Leute in der Regierung sind sehr überfordert. Und vielleicht, ich würde einen Schritt weiter gehen, vielleicht sollen die Politiker anfangen, ehrlich mit uns zu sagen, dass sie auch keine Ahnung haben. Mhm. Also Sie kennen den Film Der Zauber von Oz. Alle haben Angst vor Der Zauber von Oz. Und irgendwann stellt sich heraus, ein alter Mann hinter einem Vorhang. Das ist unser Zauber von Oz-Moment. Ich kenne Leute in der Bundesregierung, sie haben auch keine Ahnung.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen, als würden Sie dazu aufrufen, dass jeder seine eigenen Corona-Regeln einführt und dass es gar nicht mehr notwendig sei.
Nee, eher ein bisschen mehr Verständnis, dass es willkürlich ist, weil es willkürlich ist. Das Leben ist willkürlich. Also diese Idee, dass man mit Regeln das Willkür aus dem Leben rausholen kann, das war mal und vielleicht haben wir eine neue Zeit. Ich sage nicht, dass Libertarien und alles sollen Waffen in ihren Keller lagern oder so und auf das Schlimmste warten. Nur ja, dieser Ordnungsmonopol der Staat, dass sie da sind, um das zu regeln. Vielleicht müssen wir einfach alle sehr, sehr auf sich fahren lernen. Und ich weiß nicht, ob kulturell, ob das eine Stärke hier in Irland ist. Wir sind aus Grund der Geschichte und die Willkür der Geschichte und der Tragödie in der Geschichte sehr gut vorbereitet, dass wir einfach heute, wie heißt es, Hü und Hott. Und vielleicht muss das hier auch ein bisschen wie in den Schulen, den neuen Schulen eingeführt, dass man das Strukturen und Staat äußerst dehnbar, flexibel und ja, dieser schwere Staat, der sich einfach sehr langsam bewegt. Der deutsche Staat hat sich erstaunlich flexibel, erstaunlich flink. Und ich frage mich, ob viele Bürger ihre Gedanken sind immer noch bei dem alten Analogstaat. Wir haben jetzt was Neues.
Es ist ein Schulbeginn mit Hindernissen gewesen in Mecklenburg-Vorpommern, auch in Hamburg. Da hat die Schule schon begonnen und auch in Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen geht nächste Woche die Schule wieder los, überall mit Präsenzunterricht. Derek Scully ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Scully, ist es richtig, dass Unterricht wieder in der Schule stattfindet, trotz Corona?
Ja, ich habe keine Kinder, also ich fühle mich nicht so gut vorbereitet oder legitimiert, eine starke Meinung zu diesem Thema. Ich kenne meine Freunde mit Kindern, die einfach am Ende ihrer Kräfte sind. Und manche lernen langsam, was Lehrer eigentlich jeden Tag leisten, auf das Dreifache, 30-fache, nicht nur das eigene Kind, sondern 30 Kinder zu betreuen oder 25. Ja, also Prinzip Hoffnung ist schon sehr dabei. Also nochmal zurück auf unser großes Thema heute, ist die Vertrauen oder die Hoffnung, Prinzip Hoffnung, dass der Staat das hinkriegen kann. Ist diese Hoffnung berechtigt? Ist das trügerisch? Muss man einfach damit rechnen? Also ich habe heute mit einer Freundin, sie ist Lehrerin in einer Schule hier in Berlin und sie hat gesagt, wir haben keine große Hoffnung. Wir denken, dass es zumindest vielleicht bis zu Herbstferien gut geht und dann irgendwas anderes muss kommen, weil die Idee, dass mit diesen Hygienekonzepten, dass die Kinder sind trotzdem Kinder und sie werden sich wie Kinder verhalten. Und wir können nicht mit einem Hygienekonzept Kinder erwachsen werden lassen.
Genau, das ist ja das, was die Bundesländer gerade auch diese Woche beschlossen haben. Neue Hygienekonzepte, getrennte Hofpausen, dazu Maskenpflicht in vielen Bundesländern, auch an der Schule in Nordrhein-Westfalen, sogar im Unterricht, während des Unterrichts. Da würden Sie sagen, das kann man eigentlich vergessen,
dass das funktioniert. Vergessen soll man es nicht, versuchen soll man es, aber wenn es nicht klappt, was ist der Plan da? Und sie sagte, sie hat das Gefühl, man versucht jetzt so diese Präsenzunterricht nochmal zu präsentieren, in der Erwartung fast, dass es scheitern wird und dann irgendwelche Fernstudium, Fernkurse, also dass das Konzept Schule einfach im Herbst oder im Frühjahr einfach neu ausgedacht war, ein gesamtes Schuljahr ausfallen zu lassen, ist unmöglich. Also was ist der Plan B? Und ja, sie und ihre Kollegen sie haben einfach weniger Vertrauen, dass es gut geht, aber sie sagen das nicht laut nach außen. Man hat es schon gesehen, also geht, bis es nicht mehr geht. Also in Mecklenburg-Vorpommern, aber Nordrhein-Westfalen ist eine ganz andere Kaliber. Und sie sagte, sie ist auch ein bisschen skeptisch über die Schule sollen vor Ort entscheiden, was ist. Und wenn es nicht gelingt, wer ist daran schuld dann? Der Schule vor Ort oder der Bundesland, der gesagt hat, dass die Schulen vor Ort das regeln sollen?
Aber es ist ja eigentlich, also dieser Ansatz, dass man sagt, es wird vor Ort entschieden, eben je nachdem, wie dort die genauen Situationen sind. Also wie groß sind die Klassenräume? Kann man die Fenster überhaupt öffnen? Ist bei Neubauten teilweise nicht wirklich der Fall.
Und wenn die Lehrer sagen, dass das nicht geht, weil die Fenster sich nicht öffnen und sie müssen trotzdem Präsenzunterricht machen. Also die Lehrer sind immer, ich glaube, sie haben ein sehr feines Gespür für Sucht entschuldigen. Also ob sie schon jetzt aufgestanden werden oder die Schulleiter, sie wurden gezwungen, wieder die Schule zu öffnen in einer Schule, der für diese neue Zeit völlig ungeeignet ist. Aber das Gebäude können sie nicht, also wenn es ein fensterloses Zimmer gibt oder Fenster, die sich nicht öffnen lassen. Ja, also die Lehrer, die ich kenne, sind ziemlich skeptisch, dass das gelingt. Sie hoffen, dass es gelingt, weil diese Online-Kurse einfach sehr ermüdend für alle sind. Und ja, versuchen kann man das. Also aber die ganze Welt oder die ganze Europa schaut auf Deutschland, weil wegen dieser Bundesland und dieser Verzögerung, wie Bundesland für Bundesland eingeführt, ihr seid ziemlich früh dran. Also Irland ist Ende August traditionell an alle auf einmal. Also was hier gelingt beziehungsweise nicht gelingt, also ihr macht Schule sozusagen, Europa macht Schule, was man in der Schule machen kann in Zeiten der Corona und Deutschland ist als erstes dran.
Und Sie glauben aber, dass die Hygienekonzepte eben nicht wirklich auf lange Sicht erfolgreich sein werden, dass man sich einen Plan B überlegen muss. Wenn aber jetzt die Erfahrung mit dem Homeschooling ja gezeigt haben, es fehlt häufig an der technischen Ausstattung, gerade bei Schülerinnen und Schülern, die aus Familien kommen, wo einfach nicht das Geld da ist für noch ein Tablet und irgendwie die ganzen Arbeitsmaterialien. Gleichzeitig fehlt auf Seiten der Schulen auch viel Kompetenz, sicher bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und was ich mir immer denke, Schule ist ja nicht nur ein Ort, wo jetzt Wissen vermittelt wird und wo auch das Soziale eine Rolle spielt. Natürlich ist es besser, wenn sich Kinder im Klassenraum auch treffen. Aber es geht ja auch um Disziplinierung. Also Schule hat ja einen disziplinierenden Effekt. Und das ist ja etwas, was über Homeschooling nur ganz schwer umzusetzen ist, weil im Zweifelsfall Kinder, keine Ahnung, den Gruppenchat und das Zoom-Meeting auch mal stumm schalten und die Lehrer rauswerfen und die dann eventuell nichts dagegen machen können. Ist das vielleicht auch ein Aspekt, warum jetzt die Staaten und die Länder so darauf dringen, okay, wir wollen das alles wieder in den Klassenzimmern wirklich in Handhabe?
Ja, also es gibt eine Schulpflicht. Also wenn der Staat nicht in der Lage ist, seinen eigenen Pflichten nachzukommen, muss man die große Frage, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gestellt wird, ist eine Schulpflicht, wenn die Kinder zu Hause sitzen? Und ja, bestimmt ist das letzte Wort ist nicht gesprochen. Vielleicht kann immer noch mehr. Ich habe das Gefühl, dass diese Hygienekonzepte, es geht darum, irgendwas unter Kontrolle zu halten. Und vielleicht muss man einfach das Virus kurz beiseite lassen und sagen, wie können wir Präsenzunterricht an sich anders gestalten. Mhm. Also die Lehrerin, mit der ich heute gesprochen habe, sagte, dass die Hälfte der Kinder kommen vormittags und die andere Hälfte kommen nachmittags. Und die Lehrer müssen das zweimal machen, aber dafür ist 50% weniger Leute, die sich in den Gängen treffen, weil diese in den Gängen treffen und vieles lässt sich einfach nicht vermeiden, trotz Hygienekonzept und Kinder, die aus der Reihe tanzen. Also dass das Unterricht an sich, Präsenzunterricht an sich noch stärker betrachtet werden und nicht nur das Drumherum, das Hygiene drumherum.
Vom Ende des Euro, da haben einige Beobachter von gesprochen, Anfang Mai, darunter auch der ehemalige Bundesfinanzminister Schäuble. Damals, da hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Europäische Zentralbank beim Ankauf von Staatsanleihen ihre Kompetenzen überschritten habe, damit gegen das deutsche Grundgesetz verstoßen, weil sie nicht ausreichend geprüft habe, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das auf die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hätte, diese Anleihenkäufe. Bis Mittwoch dieser Woche hatte die EZB Zeit, ihr Vorgehen zu rechtfertigen, hat nun Unterlagen nachgereicht. Derek Scully, Korrespondent für die Irish Times, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Der Streit um die Kompetenzen der EZB, ist der jetzt vom Tisch mit diesen Unterlagen, die da nachgereicht wurden?
Ja, ich musste lachen, als das alles so dramafrei über die Bühne ging. Ich dachte, da liegt es an dem berühmten Sommerloch, das wir jetzt August haben, dass das nicht so problematisch ist. Also
dass das so ein bisschen verschwindet, auch dieser ganze Nachklang davon.
Ja, ich hatte gedacht, im Mai, also es war wirklich wie ein Weltuntergangsstimmung. Also Deutschland, größtes Land, sagt Europa, Euro, nein, danke. Und jetzt scheint es mit ein paar Reden und ein bisschen Papier von der EZB. Sie haben das Problem damals war, das Bundesverfassungsgericht hat, die EZB muss nicht auf das Bundesverfassungsgericht hören.
Also weil es eine europäische Einrichtung ist.
Genau, und ohne in den technischen Details reinzugehen, die Frage war eher, wie soll eine Institution, die politisch unabhängig ist, von einem Urteil von einem fremden Gericht reagieren? Und wenn sie darauf reagieren, kann nicht die polnische Verfassungsgericht und die irische Verfassungsgericht auch ihre kleine Hausaufgaben verteilen und so weiter. Also wir wissen nicht, was der Präzedenzfall, ob das tatsächlich so ist, aber anscheinend haben sie das sehr elegant gelöst. Die EZB hat ein paar Sachen, öffentliche Papiere und heimliche Papiere eingereicht und sie haben ein paar Reden von Isabel Schnabel, das ist eine Direktorin im EZB, und Philip Lane, der Chefsvolkswirt. Also sie haben erklärt, warum sie diese Anleihen aufgekauft haben, warum das notwendig ist und warum aus ihrer Sicht die Wirkung war positiv und die negative Wirkung, die von den Kläger angekündigt waren, das ist halb so schlimm und das scheint gelungen zu sein. Für mich ist es ein bisschen verdächtig, weil, wie Sie in Ihren Einleitungen gesagt haben, damals war Weltuntergangsstimmung, jetzt soll alles gut sein.
Wobei die Kritik ist ja auch noch nicht vorbei. Also die Kläger, allen voran auch Bernd Lucke, Mitgründer der AfD, der hat jetzt gerade noch mal in einem Gastbeitrag geschrieben, dass die EZB im Prinzip das Verfassungsgericht formal zwar respektiert, aber inhaltlich das Urteil völlig ignoriert. Und die Kläger, die dort eben in Deutschland vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben auch angekündigt, sie wollen jetzt Akteneinsicht in alle Akten, die von der EZB vorgelegt wurden. Also völlig vorbei ist dieser Streit ja noch nicht, auch um die Kompetenzen.
Nee, ich finde, dieses Streit ist ein Symptom von einer tiefliegenden Krankheit. Deutschland hat ein Euro-Problem. Also Deutschland versucht, die Bundesregierung und die Bundestag, sie versuchen, eine grundsätzliche Debatte über diese Währung auszuweichen. Und deswegen ist die AfD da. Also das, Bernd Lücke war für diesen Anfangs-AfD, die wir nicht mehr haben, da. Also es gibt einfach ein bisschen wie diese 15-20% Leute, die nicht mit Corona-Impfungen, also man hat diese Trotzstimmung und diese Leute, die EZB für Teufelszeug halten. Der Euro ist da, um ihn zu versklaven. Also es geht weit in politischen, juristischen Kreisen hinein. Und die Verneinung, dass diese Leute da sind und dass das nicht stimmt und dass man sie mit denen auseinandersetzen muss, und zwar nicht mit Maulkorb, sondern richtig inhaltlich. Es ist teilweise populistisch, aber teilweise man denkt, dass Euro ist Europa, Europa ist gut. Ende der Diskussion. Nein, man muss sich jeden Tag für sowas kämpfen. Und diese Grundskepsis, diese Grundmisstrauen der EZB gegenüber, man hat das auch in den Urteil von den Verfassungsgerichten, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube nicht, dass es den Leuten in Deutschland klar ist, wie groß, wie problematisch, strukturell, nachhaltig ein Problem hier entstanden ist. Und man hat vielleicht diesen Ausschlag mit diesen Unterlagen, der Ausschlag ist wieder verschwunden, dieses Skepsis-Ausschlag in Deutschland, aber das wird wiederkommen und wiederkommen, und die negative Stimmung in der Bild-Zeitung wird wiederkommen. Und da muss man sich die Frage stellen, was für eine Zukunft hat eine Währung, wenn der größte Mitglied, ein Riesenteil von der Bevölkerung, 20% oder 30% einfach davon nicht überzeugt ist.
Auch Irland hat den Euro und sie schauen dementsprechend genau darauf, was hier in Deutschland passiert wird.
Ja klar, also sie fragen sich manchmal, warum landet es immer beim Bundesverfassungsgericht? Es gibt andere Gerichte für sowas, zum Beispiel in Luxemburg. Aber dass es immer wieder hier landet, zeigt, dass diese Leute werden nicht locker. Sie wollen eine Grundsatzdebatte, und das mit Europa ist gut, Euro ist gut, Klappe, dass dieses Prinzip funktioniert nicht mehr.
Die Menschen in Belarus, die können morgen wählen einen Präsidenten, einen, nämlich den es schon gibt, der es seit 26 Jahren dieses Amt innehat, Staatschef Alexander Lukaschenko, autokratischer Machthaber, vielleicht der letzte Diktator Europas. Die Opposition wird unterdrückt, also spricht alles dafür, dass er auch weiterhin regieren kann. Und doch wächst der Widerstand gegen Lukaschenko, getragen von der bisher eher unbekannten Svetlana Tichanowskaja, der nun Zehntausende zujubeln. Christina Nagel stellt sie vor.
Wo immer sie auftritt, sie wird gefeiert. Svetlana Tichanowskaja gelingt, wovon viele gestandene Oppositionsführer in Belarus geträumt haben. Sie eint unterschiedlichste Interessengruppen und Altersklassen. Sie mobilisiert Zehntausende. Und das dürfte viel mit ihrer authentischen, offenen Art zu tun haben. Tichanowskaja sagt ganz klar, dass sie keine Politikerin ist und dass sie auch nicht vorhat, im Falle ihrer Wahl Präsidentin zu bleiben. Ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich Macht will. Ich will Gerechtigkeit. Mein Ziel ist es, echte Wahlen zu organisieren, an denen alle Oppositionskandidaten teilnehmen können. Sie will jene befreien, die aus fadenscheinigen Gründen im Gefängnis sitzen, so wie ihr Mann, der Blogger Sergei Tichanowski, der unter anderem angeblich einen Polizisten attackiert haben soll. Die 37-Jährige verspricht, das Gesetz vom Kopf auf die Füße zu stellen, die Grundlagen für freie Wahlen zu schaffen, um dann den Weg frei zu machen für jene, die sich auskennen in Politik und Wirtschaft.
Soweit die Zusammenfassung von Christina Nagel. Derek Scully ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Korrespondent hier in Berlin für die Irish Times. Beobachterinnen in Belarus, die sagen ja, dass das Land so politisiert ist wie lange nicht mehr. Und trotzdem kann sich eigentlich niemand vorstellen, dass Lukaschenko tatsächlich die Macht abgibt. Könnte sich morgen bei den Wahlen wirklich etwas ändern in Belarus? Was meinen Sie?
Ja, ich mache mir weniger Sorgen übermorgen als übermorgen.
Also den Tag nach den Wahlen.
Genau, weil Herr Lukaschenko scheint irgendwie, wenn man sieht, wie lange er in der Macht ist, das scheint mir wie das verflixte Vierteljahrhundert. Also inzwischen, der Überdruss der Bevölkerung lässt sich einfach nicht mehr verstecken. Man kann nicht ein ganzes Land als Protest wegstecken. Und ja, Oppositionskandidaten haben einfach dieses Gefühl, dass wir nicht ernst genommen werden. Also wie Lukaschenko mit den Corona-Situation umgegangen ist, dass er keine OSZE-Beobachter ins Land gelassen hat. Das für mich macht mich sehr, ich kriege sehr mulmige Gefühle. Also gestern Abend habe ich gesehen, dass die Regierung behauptet, dass fast Viertel der Bevölkerung angeblich schon gewählt hat. Das ist 1,5 Millionen Leute. Also die Opposition sagen, das klingt wie, ich weiß nicht, wie man Ballot Stuffing, also einfach
Wahlbetrug.
Ja, einfach, dass im Voraus einfach sehr viel Papier in den Wahlurnen landet, obwohl niemand im Haus war. Wie das ausgeht, wie er vorhat, eine Niederlage. Also wenn er gewinnt, wie groß ist das, wie ernst ist das zu nehmen und wie geht er mit den Niederlage, falls Svetlana Tichanowskaja verliert. Ja, alles, also das Traurigste ist, dass ich gestern mit ihm gesprochen habe und die sagten, ja, es ist ein polnischer Freund. Und er sagte, ja, ich habe Freunde in Belarus und sie blicken neidisch nach Polen. Hm. Also so ist die Lage. Also wir wissen, dass die Lage in Polen äußerst problematisch ist, was der Rechtsstaat angeht, aber dass ein Sehnsuchtland ist für Leute in Belarus. Ich glaube, das sagt alles über die Lage.
Und hier im Studio zu Gast war in dieser Mittagsstunde Derek Scully von der Irish Times. Was werden Sie Ihren Leserinnen und Lesern in Irland als nächstes berichten aus Deutschland? Wissen Sie das schon?
Oh ja, Corona kann man nicht entkommen, aber Schulstart am Montag wird sehr interessant sein. NRW hat mehr Leute als Irland, ich glaube dreifach der Bevölkerung. Ja, wie das geht, also ganz Europa schaut auf Deutschland gerade, was die Schule angeht.
Wir werden das auch weiter beobachten. Vielen Dank, dass Sie da waren.